Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb. Oder eigentlich müsste ich heute aufgrund der Folge Moin sagen, denn ich sitze nicht zu Hause bzw. nicht im Büro von Advanced Football, sondern ich sitze in einem gemütlichen Raum, in einer Lounge, in einer Loge bei den Hamburg Towers. Und mir gegenüber sitzen zwei sehr interessante Menschen, die ihr jetzt wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, auch schon auf der Videoplattform gesehen habt mit Basketball-Videos. Warum wir das machen und was es damit auf sich hat und wer die zwei Kollegen sind, das erfahrt ihr jetzt im Laufe des Podcasts. Und vorab nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt Basketballtrainer seid und merkt, ey, die Sachen, die hier besprochen werden, die sind nicht nur fürs Basketballspielen relevant, sondern auch für andere Sportarten, dann gebt das gerne an eure Kolleginnen und Kollegen auch Sportart entfernt vom Fußball und vom Basketball gerne mit, indem ihr den Podcast teilt, indem ihr kommentiert und uns bewertet bei Apple oder auch bei Spotify. Lasst uns inhaltlich reinstarten. Fabian, Stanley, schön, dass ihr da seid. Moin.
Moin. Moin.
Cool. Bevor wir euch vorstellen, gleich mal eine Hammerfrage zum Start. Was kann aus euren Augen der Kinder- und Jugendfußball in Deutschland vom Kinder- und Jugendbasketball in Deutschland lernen?
Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Deswegen mache ich es mir leicht an der Stelle und drehe die Frage einfach um. Ich glaube, Stanley und ich können behaupten, dass wir unheimlich viel vom Jugendfußball gelernt haben. Und zwar von eurer Plattform natürlich, aber auch von ganz vielen anderen Kontakten, die wir in den Fußball hinein pflegen und uns immer wieder austauschen, weil bestimmte Grundsätze doch ähnlich sind in den großen Spielsportarten, in den Ballsportarten. Und wir haben ja jetzt die letzten zwei Tage hier auch Inhalte aufgenommen, produziert und ihr seid ja auch drauf gekommen, dass die ein oder andere Übung durchaus auch auf einem Fußballplatz stattfinden kann. Von daher glaube ich, dass die Verhältnisse sehr, sehr eng beieinander sind, die Verwandtschaftsverhältnisse. Und wenn wir viel aus dem Fußball lernen konnten bisher, dann glaube ich, dass auch die Fußballer das ein oder andere von uns klauen können und für ihre Arbeit verwenden können.
Definitiv. Stanley, hast du auch was?
Ich erinnere mich an mein erstes Aufeinandertreffen mit dem Sakko. Da habe ich damals über unseren Trainingsalltag erzählt und da gab es einen Satz, den er anscheinend ganz interessant fand und das war, wenn unser Kapitän im Training redet, dann sind alle leise, auch die Trainer und dann hören wir alle zu und nehmen wahrscheinlich aus diesen Momenten fast mit am meisten mit für die Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist was im Basketball sehr präsent ist, ne? Wenn wir über Huddles, also kurze Zusammenkünfte der Spieler untereinander sprechen, wenn wir über den Raum sprechen, eben unserem Kapitän die Möglichkeit zu geben, im Training das Training zu unterbrechen sogar und kleine Details aus seiner langjährigen Erfahrung mit einzubringen. Ich glaube, das ist was im Basketball mehr oder weniger gang und gäbe ist, was ich aber, wie ich gelernt habe, im Fußball, was sich noch nicht so durchgesetzt hat.
Mhm. Zwei spannende Punkte. Jetzt müssen wir vielleicht, bevor wir inhaltlich tiefer einsteigen, mal ein bisschen Kontext schaffen, warum wir uns hier jetzt so gemütlich gegenüber sitzen und die vergangenen zwei Tage verbracht haben. Ich habe schon gesagt, es gibt Basketball-Videos auf der Advanced Football-Plattform. Warum gibt's die denn? Und wie sind wir denn jetzt überhaupt zu der Konstellation gekommen? Kannst du vielleicht, Fabian, mal aus deiner Sicht beschreiben, wie es dazu kam?
Ja, eigentlich muss man schon fast ein paar Jahre zurückspulen. Stanley und ich, wir kennen uns aus unserer Zeit vor den Hamburg Towers, aus einer gemeinsamen Zeit, die wir beim DBB gearbeitet haben, Jugendnationalmannschaften betreut haben, dort auch Sichtungen und Camps organisiert haben und auch immer wieder ein bisschen in den Bereich der Trainerausbildung reingucken konnten, beziehungsweise auch Inhalte geschaffen haben für die Trainerausbildung. Und wir sind häufig zu denselben Punkten gekommen, nämlich dass wir gesagt haben, eigentlich bräuchten wir sowas wie Advanced Football, eine Videoplattform, eine Plattform, auf der man lernen kann, wo man aber auch ganz explizit als Trainer sich bestimmte Bereiche tiefer angucken kann, wo man einsteigen kann. Und zumindest zu dem Zeitpunkt gab es das im Basketball noch gar nicht. Corona hat, glaube ich, ein bisschen dazu beigetragen, dass so ein bisschen Content entstanden ist und dass auch die Trainer-Community im Basketball sich mehr verbunden hat und mehr Austausch herrscht mittlerweile, aber trotzdem war das eigentlich der auslösende Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen da dranbleiben und als sich dann die Situation ergeben hat, auch direkt Kontakt mit euch aufzunehmen, war das eigentlich ein leichtes, darüber nachzudenken, was können wir gemeinsam machen.
Stanley, wie war es aus deiner Sicht?
Ja, ich sage mal so plakativ, dass Advanced Football der beste Basketball-Jugendtrainer-Podcast in Deutschland ist, weil einfach so viele Parallelen da sind. Und ich kann nur wirklich jeden Basketballtrainer dazu animieren, auch in vorherige Folgen mal reinzuhören, weil da kann man definitiv was Wichtiges für seine tägliche Arbeit mitnehmen. Und als ich dann den Sakko ganz direkt angesprochen habe mit, wann machen wir eigentlich mal Advanced Basketball und wir hier in diese schöne Situation reingestolpert sind, waren wir auf jeden Fall froh, dass wir so einen kleinen Startschuss geben konnten dafür.
Cool. Jetzt gibt's auf der Videoplattform, ich weiß noch nicht, ob, wenn der Podcast rauskommt, ob schon alle fertig sind, aber es wird am Ende des Tages über 30 Viewungen geben, die wir gestern und heute auch durchgezogen haben. Wir waren bei euch in der Halle, also wo die Profis immer spielen. Die Übungen, habe ich gerade schon gesagt, die unterscheiden sich, oder habt ihr auch gesagt, unterscheiden sich gar nicht so groß von den Fußballübungen. Also natürlich, man spielt auf dem Korb und man spielt nicht auf dem Tor und man schießt nicht, sondern man wirft das ganze Ding. Aber die Grundprinzipien bleiben ja die gleichen. Könnt ihr mal beschreiben, was es ganz generell im Basketball, wir hatten Marius Huth auch schon hier von Alba Berlin, ich verlinke das in den Shownotes, was, also wie ihr aufgestellt seid und wie ihr strukturiert seid im Jugendbereich und wie man sich das vorstellen kann. Also seid ihr ein Nachwuchsleistungszentrum wie im Fußball und habt 5 Millionen Budget im Jahr? Seid ihr hochprofessionell und habt 100 hauptamtliche Mitarbeiter? Ist es alles ehrenamtlich hier? Was ist Hamburg Towers und vielleicht auch, wo steht ihr in der deutschen Basketballlandschaft mit dem, was ihr hier vor Ort habt?
Ja, zunächst mal sind wir wahrscheinlich bekannt als ein Profiverein, ne? So auf der großen Bühne, vielleicht auch über die Medien und die Presse. Wir spielen mit unserer Profimannschaft in der BBL, haben aber natürlich einen Unterbau im Nachwuchsbereich und der besteht aus einem Kooperationsteam, um mal an dem nächsten Punkt zum Profiteam anzufangen. Kooperationsteam in der dritten Liga, das ist der SC Restwede, wo viele unserer jungen Spieler und teilweise auch noch Jugendspieler schon im Herrenbereich spielen. Wir haben eine U19-Mannschaft in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga, eine U16-Mannschaft in der Jugendbasketball-Bundesliga und darunter natürlich einen ganz, ganz breit aufgestellten Kinder- und Jugendbereich, U14 mit verschiedenen Mannschaften, U12, U10, U8. Yannick, unser hauptamtlicher Minitrainer, hat ja auch mitgewirkt an den Videos, die wir erstellt haben. Wir haben aktuell, um so ein bisschen Einblick zu gewähren, bis zu 300 Kinder auf der Warteliste, die gar nicht bei uns in die Mannschaften reinkommen, was ein bisschen mit der Hallensituation vor allen Dingen in Hamburg zusammenhängt. Aber wir haben ja großen Zuspruch, viele, viele Anfragen, eine breite Basis an Kindern, die wir auch über Schulaktionen und Schulliga bewegen. Aber dann auch die Talentiertesten versuchen, in unseren Verein zu überführen, um daraus eben die JBBL und NBBL-Mannschaft zu speisen und die Spieler mitzunehmen auf die Reise, womöglich bis in den Profibasketball.
Das hast du gerade beschrieben, Warteliste von 300 Kindern, 300 in Anführungszeichen talentierte Kinder oder 300 Kinder, die einfach Basketball spielen möchten?
Erstmal Kinder, die Interesse haben und die spielen möchten. Da sind wir auch ganz offen. Ich glaube, dass wir als Towers, aber auch insgesamt in Hamburg auch immer noch in der Entwicklung sind, wirklich ein Netzwerk aufzubauen, alle talentierten Kinder in Hamburg zu sehen und zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied auch zu Berlin und zu Alba. Berlin ist einfach schon immer ein echter Basketballstandort. Die Towers selbst als Verein sind jetzt mit dem Profiteam gerade 10 Jahre am Start. Seit ungefähr 13 Jahren gibt es den Verein erst überhaupt. Also wir sind noch sehr, sehr jung in unseren Strukturen. Dementsprechend auch noch nicht so vernetzt in der Stadt, wie das vielleicht in Berlin der Fall ist. Da sehen wir also bei uns selbst auch noch großes Potenzial, aber auch in Kooperation mit den anderen Hamburger Vereinen, dass wir noch mehr Kinder auch zum Basketball bringen, in die Halle bringen und auch Talente lernen zu identifizieren. Da sind wir gerade, haben wir uns aufgemacht, auch gemeinsam mit dem Verband und den Partnervereinen und sind da auf einem ganz guten Weg, aber auch noch recht am Anfang.
Stanley, hast du da noch generell was, wie ist es denn aufgebaut? Wenn ihr den Podcast mit Marius Huth schon gehört habt, dann gibt es sehr, sehr viele Farmteams, beziehungsweise es fängt erst ab der U14 an. Jetzt hast du gerade gesagt, Fabian, es gibt JBBL, das ist ja die U17, wenn ich...
U16.
Die U16 und dann gibt es die NBBL, das ist die U18.
U19.
U19. Darunter gibt es dann mehrere Teams und wie muss man sich das dann vorstellen? Ist es für uns als Fußballer, ist es ein klassischer NLZ-Kontext, in dem die sich bewegen, also sehr, sehr leistungsorientiert alles. Wie funktioniert das?
Also grundsätzlich versuchen wir so breit und so lange wie möglich zu arbeiten. Ne? Also wir wollen möglichst viele Kinder mitnehmen. Wir wollen möglichst vielen Kindern lange gutes Training geben und versuchen nicht so früh zu selektieren. Ab der Jugendbundesliga U16 kann es schon mal vorkommen, dass wir da langsam vorsortieren und die Talentierteren von den vielleicht weniger talentierteren Kindern trennen. Aber gerade als Randsportart Basketball, darüber haben wir gestern auch gesprochen, Joscha, leben wir quasi auch von Quereinsteigern zum Beispiel. Ne? Und wir versuchen, so lange wie es geht, jedes Talent oder erstmal jedes sportbegeisterte Kind, basketballbegeisterte Kind mitzunehmen. Gerade natürlich, wenn es körperliche Voraussetzungen hat, die für den Basketball von Vorteil sind.
Ja, Stanley hat es schon gut beschrieben. Eigentlich so in der grauen Theorie oder auch intern bei uns, bei den Towers, geht es mit Leistungssport eigentlich erst in der JBL los. Unsere U14 ist jetzt fast schon aus Versehen, muss man sagen, Zweiter bei den deutschen Meisterschaften geworden. Da haben wir es nie drauf angelegt, weil das auch eine Mannschaft ist, die überhaupt ja nicht selektiert ist und eigentlich auch vom Trainingsumfang gar nicht darauf ausgelegt ist, so einen Wettbewerb gewinnen zu können. Und sind da selber von überrascht. Das sind ganz, ganz tolle Jungs. Die haben das auch super gemacht. Und natürlich haben wir uns auch mit ihnen gefreut. Aber eigentlich geht so der Leistungsgedanke in der JBL, also im U16-Alter bei uns los. Und dann ist es auch noch eine Heranführungsphase. Wir haben beispielsweise im März offene Tryouts ausgeschrieben für unsere JBL-NBBL-Mannschaften und hatten einen Zulauf von Jugendlichen in 4 Jahrgängen von 180 Spielern, die sich bei uns gemeldet haben. Also die Halle war voll von morgens früh bis spät in den Nachmittag rein. Und bei dieser Maßnahme haben wir auch tatsächlich noch eine relativ große Anzahl von Spielern gefunden, die für Leistungsbasketball interessant sein könnten, aufgrund ihrer körperlichen Merkmale, auch teilweise aufgrund ihrer Vorerfahrung aus anderen Vereinen. Und das zeigt uns ja, dass wir gut damit fahren, dieses System so lange wie möglich offen zu halten. Und auch, wie Stanley schon gesagt hat, Quereinsteigern noch zu ermöglichen, auf diesen Leistungssportzug aufzuspringen.
Bevor wir tiefer in den Leistungsbereich reinspringen, lasst uns mal unten anfangen im Basketball. Also vielleicht Kontext für euch, aber das werdet ihr auch mitbekommen haben. In Deutschland gab es jetzt eine Kinderfußballreform. Es gibt Foninho verpflichtend für alle Vereine irgendwann. Ich weiß auch nicht, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, wann das genau ist. Das heißt immer ab nächster Saison, aber dann treffe ich trotzdem wieder eine Bambini, die 7-7 spielt. Wie ist denn der Breitensport beziehungsweise bei euch der Trainingsalltag in den unteren Jugenden? Wie kann man sich das denn vorstellen? Hat das viele Parallelen zum Fußball? Ihr wisst ja jetzt dadurch, dass ihr Podcast-Hörer seid, was so ein Fußball-Kinderbereich, was da irgendwie so abgeht inhaltlich. Ist das bei euch ähnlich? Wie kann man sich das vorstellen?
Also in Deutschland gibt es organisiert vom DBB, dem Deutschen Basketballbund, ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube seit fast 10 Jahren mittlerweile die Mini-Trainer-Offensive, wo jedes Jahr, sagen wir 20 plus minus Mini-Trainer ausgebildet werden, zertifiziert werden und die genau in diesem Bereich, über den du gerade sprichst, geschult werden. Weil im deutschen Basketball wurde relativ schnell klar, dass wir an der Basis ansetzen müssen, dass wir sehr viel kindgerechteres Training anbieten müssen, aber da relativ schnell klar wurde, die Trainer, die dort sind, sind eigentlich ehemalige Basketballer, die machen wahrscheinlich einfach ein runtergebrochenes Erwachsenentraining und das war eben nicht altersgerecht. Durch diese Mini-Trainer-Offensive, durch Einblicke beispielsweise in Advanced Football, durch einfach einen Ruck, der durch Mini-Basketball Deutschland ging, sind wir jetzt mittlerweile da, dass wir einen sehr breit gefächerten Ansatz haben, multisportiv, eher Richtung Ballschule anstatt wirklich Basketballtraining, gerade im unteren Bereich mit sehr, sehr vielen kleinen Spielen arbeiten, die einfach grundsätzlich Spaß an der Bewegung, Spaß am Sport fördern sollen und sind da, wie gesagt, super breit aufgestellt.
Ja, Joscha, du hast ja schon angesprochen, im Fußball ist ja vor allen Dingen der Einzug auch anderer Spielformen im Kinderbereich durchaus auch eine Neuerung. Kann man vielleicht im Basketball gleichsetzen mit der Tatsache, dass wir seit einigen Jahren ganz, ganz intensiv daran arbeiten, im Mini-Bereich die Korbhöhe auf ein niedrigeres Niveau zu bekommen. Das ist nach wie vor nicht in jeder Basketballhalle in Deutschland möglich, einfach weil die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, aber ist wirklich ein absoluter Gamechanger für die Kinder, wenn die halt im Alter von 9, 10, 11 Jahren noch auf niedrigere Körbe spielen können, einfach weil sich das Spiel komplett verändert. Und ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich vielleicht sogar die größte Veränderung neben der vielen inhaltlichen Dinge mit sich bringt und vielleicht auch gleichzusetzen ist mit so einer Spielform wie Funinho im Fußball, wo man eben nicht nur auf ein Tor angreift, sondern eben den Kopf hochnehmen muss, um das ganze Spielfeld zu sehen. Das spielt beim Spiel auf eine niedrige Korbhöhe auch eine größere Rolle, weil man einfach als Kind auch schon in der Lage ist, aus einer in Anführungszeichen größeren Distanz einen Korb zu erzielen, sich dadurch die Räume und das Spiel wieder verändert. Das ist sicherlich eine große Neuerung der letzten Jahre.
Lasst uns mal in Training reingehen. Also wenn ihr jetzt als Zuhörer, wenn ihr jetzt auf der Plattform seid, dann werdet ihr sehr, sehr viele, zum Beispiel Umschalttriflingen, sehr, sehr viele Formen finden, die wir auch im Fußball spielen, die einfach umgemünzt sind auf ein anderes Ziel, nämlich auf den Korb anstatt auf ein Tor. Nehmt uns doch mal mit in eine Trainingseinheit, die ihr machen würdet, wenn ihr jetzt eine kleine Mannschaft hättet, Altersbereich könnt ihr euch gerne selber aussuchen, und nehmt uns nicht nur inhaltlich mit, sondern auch das, was wir vorher angesprochen hatten, so dieses Kulturelle. Also was ist da irgendwie der Unterschied im Fußball oder zum Fußball? Nehmt uns da einfach mal mit in so ein klassisches Unter-der-Woche-Training.
Also ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich unter anderem eben auch Jugendkoordinator lange Zeit war, bevor ich bei den Hamburg Towers gelandet bin. Für mich war in einem, sagen wir mal, U16-Training, JBL-Training, immer das Allerwichtigste, die Jungs A, ankommen zu lassen, aber die auch erstmal abzuholen. Also es gibt ja oft dieses Trainerbild, das ist der wichtigste Mann, das ist der Diktator, der hat das Sagen, so ein bisschen Ehrfurcht davor. Weil wir gerade uns gegenüber sitzen, finde ich es sehr interessant, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber dass zum Beispiel auch Trainer im Fußball ja gesiezt werden. Das gibt's bei uns nicht. Ne? Für mich war immer wichtig, die Leute abzuholen, mit jedem mal ein Gespräch geführt zu haben und einfach eine Kultur zu entwickeln, wo jeder mit jedem spricht. Das ist erstmal das Erste. Dann Grundsatz, direkt rein ins Training, ist für uns bei den Hamburg Towers zum Beispiel, dass wir jedes Training mit einem Spiel starten. Das kann manchmal basketballspezifisch sein, das kann aber auch aus einer anderen Sportart kommen oder auch mal ganz weg vom Sport sein. Und uns geht es vor allem darum, dass die Kinder, die lange in der Schule waren, die viel zu tun haben, die wahrscheinlich gerade von Schule zum Mittagessen in den Bus gehüpft sind, ankommen lassen. Wir wollen dafür sorgen, dass jedes Kind erstmal herzhaft gelacht hat, ein bisschen den Kopf frei bekommt, und dann starten wir erst mit basketballspezifischen Inhalten.
Lass mich da einmal eingrätschen, Fabian, du hast gestern, als wir heimgefahren sind, eine schöne Anekdote von euch aus der Profimannschaft erzählt, die da sehr gut reinpasst. Zwecks eurem Trainingsstart und was da die zwei Prämissen sind.
Ja, ist richtig. Also dieser Grundsatz, den Stanley eben beschrieben hat, den versuchen wir in der Jugend umzusetzen, aber tatsächlich auch mit dem Profiteam. Und ein recht plakatives und einfach messbares Ziel, was wir haben in jedem Warm-up, ist, dass jeder Spieler schon einmal einen kleinen Wettbewerb gewonnen oder halt eben verloren hat und dass jeder Spieler schon einmal richtig gelacht hat. So, das ist die Grundvoraussetzung und die Grundstimmung, mit der wir dann in den Hauptteil des Trainings einsteigen wollen.
Du hattest dann nochmal erzählt, dass ihr einmal so ein klassisches Aufwärmen gewählt
habt. Ja. Also auch wieder mit einem Augenzwinkern in Richtung unseres Athletiktrainers, der das im Übrigen immer hervorragend ausarbeitet und eigentlich jedes Training fast mit einer neuen Idee kommt. Und einmal war aber auch die Idee, wieder so ein ganz, ganz klassisches 80er Jahre veraltetes Warm-up bisschen unter Ostblock-Prämissen zu machen, und hat man dann relativ schnell gemerkt, nach 2-3 Minuten, dass die Spieler mit Fragezeichen im Gesicht sich gegenseitig angeguckt haben, was wir heute hier überhaupt machen, und dann nach dem Warm-up auch gefragt haben, was waren das heute für ein Warm-up? Also die das schon ganz ungewohnt fanden. Auf jeden Fall Wasser auf unsere Mühlen, dass das andere besser ankommt und auch eine bessere Grundstimmung erzeugt. Aber manchmal, also wollen ja auch nicht langweilig werden, ne? Immer mal was Neues und immer mal die Spieler reinholen und nicht zu viel Routine zulassen.
Okay, sind wir reingestartet ins Training, haben gelacht schon mal und uns auch ein bisschen gefreut, und es herrscht eine positive Grundstimmung. Keiner wird gesiezt. Wie geht's weiter?
Grundsätzlich ist unser Anspruch, dass wir Training immer unterschiedlich gestalten. Also ich glaube, Routine ist der größte Feind der Kreativität. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie geht's weiter, kann ich dir ein Training bauen, aber ich will auch sagen, dass es im nächsten Training hoffentlich genau anders aussieht. Damit sich einfach niemand daran gewöhnt, Dienstags ist immer der Umschalttag, am Donnerstag ist immer der Verteidigungstag und am Freitag der Offensivtag. Davon wollen wir weggehen. Wir wollen die Spieler jedes Mal überraschen. Fangen wir zum Beispiel mit einer kleineren Zahl am ersten Tag an und gehen dann Richtung große Zahl, so wie man uns in der Trainingslehre mitbekommen hat. Dann drehen wir das einfach um und machen genau das Gegenteil am nächsten Tag. Grundsätzlich wollen wir so viele verschiedene Spielformen wählen, wie nur irgendwie möglich. Weg von reiner Technikarbeit, reinem Drillwork, wie es bei uns heißt, und vielmehr die jungen Spieler in Situationen bringen, die sie auch im Spiel wiedererkennen.
Kannst du einmal vielleicht kurz zum Verständnis, wie groß ist so eine Trainingsgruppe bei euch und was habt ihr für Infrastruktur zur Verfügung? Hat da jeder Spieler einen eigenen Ball und hat auch einen eigenen Korb zur Verfügung oder wie läuft das?
Es kommt natürlich ein bisschen auf die Halle und die Gegebenheiten an, aber grundsätzlich werden wir in der Halle 2 bis 6 Körbe zur Verfügung haben. Jeder Spieler wird immer einen Ball haben. Und die Gruppengröße ist zwischen 12 und 16 Spielern pro Team. Eigentlich pendelt sich das so ein.
Und der Trainerschlüssel?
Trainerschlüssel ist im besten Fall mindestens ein Cheftrainer und ein Assistent. Bei uns bei den Profis haben wir zum Beispiel einen Cheftrainer und 2 Assistenten mit dazugehörigen Athletiktrainer. Aber in der Jugendmannschaft versuchen wir auf jeden Fall den Schlüssel 2 zu 12 in dem Sinne einzuhalten.
Okay, jetzt sind wir reingestartet ins Training, wissen, was die Gegebenheiten sind, wissen, dass ihr immer abwechslungsreich trainieren möchtet, dass ihr viele Spielformen reinbringen möchtet. Nimm uns mal mit für einfach beispielhaft für eine Dienstagseinheit, weiß ich nicht, 17.30 Uhr, du hast jetzt deine Mannschaft vor dir. Was sind das für Übungen? Klar, wir können es jetzt auf der Videoplattform angucken, aber wie muss man sich das vorstellen?
Also nachdem wir reingestartet sind in unserem Spiel und alle erstmal herzhaft gelacht haben, kann ich mir am Anfang der Woche, am Dienstag, schon vorstellen, dass wir einen leichten Technikansatz gerade im U16-Bereich nehmen. Technik ist bei uns aber nicht, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt, 100 Pässe gegen die Wand, 10 Schüsse aufs Tor, ohne dass da jemand ist, sondern wir versuchen so viel wie es geht, Guided Defense, einen begleitenden Verteidiger mit reinzubringen. Kann also sein, dass wir im 1 gegen 1 starten, dem Verteidiger Möglichkeit A, B oder C vorgeben und der Angreifer A, B oder C lesen muss, damit es A immer unterschiedliche Wiederholungen gibt, ja, und wir für Wiederholungen ohne Wiederholung sorgen und dass wir so versuchen, durch Selbsterfinden und durch Selbsterleben die Technik zu entwickeln, anstatt durch reine Technikwiederholung gegen Null. So würden wir reinstarten ins Training.
Und dann wie strukturierst du das für dich oder ihr euch, für was die Länge angeht? Also geht es dann 10 Minuten? Geht es euch darum, dass jeder 50 Mal auf den Korb geworfen hat? Wann sagt ihr, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt?
Also auf den Korb werfen ist ein gutes Thema. Ich bin ein großer Freund davon, dass man so viel wie möglich, sagen wir 50 Mal pro Trainingseinheit auf den Korb geworfen hat, weil am Ende geht es nun mal darum.
50 Mal ist viel. Hätte ich jetzt aus dem Kopf raus, also 50 Torschüsse im Training, im Fußballtraining wären viel, aber es ist ja eine andere Belastung auch. Ich hätte gesagt, 50 Mal im Korb werfen, hätte ich gedacht, ist mehr.
Ja, du wirst dich wundern. Also 50 Mal ist, glaube ich, eine Benchmark, an der man sich festhalten kann. 50 Mal ist wahrscheinlich zu wenig, um einen Top-Werfer zu entwickeln, aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass es öfter vorkommt, dass man weit unter dieser 50 Mal auf den Korb werft Marke bleibt. Deswegen grundsätzlich werfen ist wichtig. Ja, am Ende geht es darum, dass der Ball da reinfliegt. Deswegen kann es auch gut sein, dass wir uns am Anfang des Trainings sogar einen ganzen Block nehmen und sagen, wir werfen jetzt.
Kann ich vielleicht noch ergänzen, weil Joscha reitet da schon auf einem wichtigen Thema rum. Bei uns, also jetzt reden wir ja gerade nur über den Mannschaftstrainingskontext. Bei uns ist sehr, sehr viel vor dem Training, nach dem Training auch individuell organisiert. Das heißt, gerade ein Profispieler, aber auch ein ambitionierter Jugendspieler trägt auch eine gewisse Eigenverantwortung vor dem Training, nach dem Training einfach noch Umfänge abzuarbeiten, in Anführungszeichen. Das heißt, hohe Wiederholungszahlen auch beim Wurf. Auch da bin ich bei Stanley auch gerne in der Spielform. Ne? Das muss nicht sein, dass der allein am Korb steht und gegen Null Würfe übt. Aber auch das kommt mal vor, ne? Weil am Ende macht die Wiederholungszahl natürlich auch den Erfolg aus. Aber da haben wir im Support-System um unser Training herum ganz, ganz viele Nischen und Möglichkeiten, auf diese Wiederholungszahlen zu kommen. Das kann zum Beispiel auch vor dem Training eine Individualtrainingssituation mit einem Coach sein oder mit einer kleinen Gruppe, wo man natürlich häufiger zum Abschluss kommt, damit auf eine höhere Anzahl von Würfen kommt. Das ist aber auch wieder von Mannschaft zu Mannschaft ein bisschen unterschiedlich, aber prinzipiell gibt es da schon Nischen dafür, diese Umfänge darzustellen.
Und um da nochmal kurz einzuhaken, weil ich schon den fleißigen Hörer im Ohr habe, der sagt, ja, aber wir haben nicht die Möglichkeit, vor und nach dem Training individuell zu arbeiten, mehr zu machen. Unser Ansatz ist, wenn du nicht die Möglichkeit hast und du hast zum Beispiel ein Training von 90 Minuten oder 120 Minuten, nimm die ersten 30 Minuten jedes Trainings, nachdem du dein Spiel gemacht hast, nachdem alle reingekommen sind, und arbeite individuell mit den Kindern. Ne, weil für uns ist das Wichtigste, dass der Spieler vorankommt. Uns ist nicht so wichtig, wie das Ergebnis am Wochenende abläuft. Und dann ist auch jeder Trainer angehalten, den Großteil oder zumindest ein Drittel seines Trainings damit zu verbringen, den einzelnen Spieler besser zu machen.
Verstehe ich. Jetzt sind wir vom Warm-up zum irgendwie ein bisschen individuelleren Teil reingegangen, ohne zu sagen, dass es jetzt isoliertes Individualtraining ist. Wie geht's dann weiter? Werdet ihr dann einfach, so wie du vorhin schon gesagt hast, größer, 2 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2? Wie läuft das dann ab?
Also, wie ich schon gesagt habe, immer unterschiedlich am besten. Aber grundsätzlich arbeiten wir im Basketball ja ganz viel mit Vorteilen. Wir müssen darüber sprechen, wie kreieren wir einen Vorteil? Wir müssen darüber sprechen, wie halten wir einen Vorteil und wie spielen wir den aus am Ende? Also, grobes Thema Vorteilssituationen. Wie kreiere ich die A und wie gehe ich damit um? B, wie halte ich den Vorteil eigentlich? Ist ein riesiger Teil unseres Trainings.
Okay. Und wie sieht die Trainingsform oder Trainingsformen dazu aus?
Ja, wie Stanley schon gesagt hat, häufig in Gleichzahlsituationen einen Vorteil kreieren, also einen numerischen Vorteil in eine Überzahlsituation zu kommen. Und dann arbeiten wir auch ganz viel in vorgegebenen Überzahlsituationen, um diesen Vorteil auszuspielen. Und dann sind wir relativ häufig bei einem 3 gegen 2, 4 gegen 3 oder lassen eben diese Überzahlsituationen aus einem 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 entstehen. Im Übrigen sind wir da selber noch ein bisschen auf der Reise und auch durchaus den Anspruch, immer mal was Neues auszuprobieren und auch neue Ideen aufs Feld zu bringen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber für mich sind auch wirklich die schönen Momente, wenn man mit einem Trainerteam zusammenarbeitet und die haben was ausprobiert auf dem Feld und man kommt nach dem Training ins Büro zusammen und guckt sich in die Augen und sagt, das war nichts. Das hat heute nicht so richtig gut funktioniert oder wir haben nicht das bekommen, was wir eigentlich wollten. Und dann wird das bei uns natürlich so ein Stück weit auch archiviert, ne, oder aufgearbeitet. Dann schafft es die Übung wahrscheinlich auch nicht bei euch auf die Plattform. Aber die es auf die Plattform geschafft haben, die kommen dann auch immer wieder, weil man auch mit Umstellungen, kleinen Anpassungen immer wieder auch neuen Kontext schaffen kann. Und deswegen Spielform, Spielform, Spielform und gerne auch mal eine neue dazu erfinden. Das ist eigentlich das, womit wir in jede Woche neu reingehen.
Was mir aufgefallen ist, auch beim Videodreh, ihr spielt sehr, sehr viel, jetzt weiß ich vielleicht nur im Rahmen des Videodrehs, auf einen Korb. Und ganz oft startet die Aktion auch wieder beim Trainer, was ich auch sehr, sehr interessant fand. Also man greift quasi an, trifft den Ball nicht, dann hat jetzt der Gegner den Rebound, also den Ball runtergepflückt, ist im Ballbesitz und dann muss der Ball wieder zum Trainer und der gibt ihn quasi sofort wieder frei an den Ersten, der umschaltet, entweder in der ballbesitzenden Mannschaft oder in der anderen. Fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, wenn mir dann die ganze Zeit überlegt, wie das wohl im Fußball wäre, weil immer, wenn man das so ein bisschen macht, du musst den Trainer anpassen, dann gibt es eine neue Situation. Sind in der Regel Scheißübungen.
Ja, erstmal hast du sehr gut beobachtet. Das stimmt. Ich werde auch so ein bisschen in der Basketballwelt belächelt, weil bei mir heißt das Überschlag. Das ist, glaube ich, so ein Wort aus den 70er Jahren, aus der Sportmethodik. Warum geht der Ball zum Coach? Erstmal, ich habe eine gewisse Kontrolle. Also eine Spielform ist ja wild und dieses Wilde und Chaos wollen wir auch durchaus zulassen. Aber trotzdem macht es ja an bestimmten Punkten der Spielform Sinn, zumindest das Tempo mitbestimmen zu können. Und wenn der Ball zurück zum Coach geht, habe ich halt eben diese Sekunde oder drei, in der ich entscheide, gebe ich den Ball jetzt wieder zurück ins Spiel oder mache ich das mal ein bisschen schneller. Ich muss vielleicht auch gar nicht unterbrechen und darauf hinweisen, dass jetzt die Verteidigung schneller in die neue Position laufen muss, sondern ich gebe den Ball einfach schnell rein und werde dann dadurch eine Reaktion hervorrufen. Das heißt, die Spieler werden dann beim nächsten Mal sich schon überlegen, ob sie wieder so langsam in die nächste Wiederholung gehen. Ja, das ist ein Grund dafür, warum der Trainer da so eine große Rolle spielt oder zumindest Bestandteil der Übungsorganisation ist. Ansonsten ist es uns relativ wichtig, auch innerhalb einer Spielform Varianten reinzubringen. Also wenn wir das Gefühl haben, es wird so ein bisschen zäh oder es trifft vielleicht nicht so ganz den Nerv oder auch die Intensität geht ein bisschen runter, dann sind wir aber auch relativ frei zu sagen, jetzt gehen wir von dem Format an einem Korb weg und spielen einfach eine Transition auf die andere Seite rüber. Also bevor wir eine Übung abbrechen oder beenden, versuchen wir immer noch mal ein bisschen was rauszukriegen, indem wir einfach den Kontext noch mal verändern und sagen, okay, das ist jetzt sehr starr geworden an einem Korb oder ist es immer die gleiche Situation, die entsteht, dann nehmen wir einfach noch eine Transition auf die andere Seite, also einen Schnellangriff in der Regel auf die andere Seite mit hinzu, einfach auch um die Köpfe der Spieler dann in der Phase wieder aufzumachen, dass einfach was Neues passiert, sie sich wieder auf eine andere Spielsituation einstellen müssen, sowohl offensiv als auch defensiv. Damit fahren wir sehr, sehr gut und ja, unser Gefühl ist, dass wir da sehr viel rausfinden.
Ich fände es auch wieder, Beobachtung von gestern, weil ich mir auch wieder Gedanken drüber gemacht habe, eure Rolle als Trainer beziehungsweise den Einfluss, den ich auch als Trainer habe aufs Training, ist ein ganz, ganz anderer als im Fußball. Also einmal bedingt durch die Räumlichkeit, dass man in der Halle ist, was es sehr angenehm macht. In meinen Augen, es ist deutlich intimer, weil alles viel, viel näher aneinander ist, weil das Spielfeld auch kleiner ist. Ja, wenn ich meinen Rechtsaußen coachen muss, dann steht er halt 40 Meter weg, der kann ich noch so viel schreien, der wird nicht intensiver laufen, nur weil ich da rumschreie. Und hier ist es halt wirklich, ich laufe zu dir hin und gebe dir einen Arschtritt, so ungefähr. Das ändert ja auch meine Coaching-Rolle extrem während des Trainings und ich kann dann viel, viel schneller mit kleinen Änderungen die Intensität, so wie du sagst, Fabian, steuern, was ich sehr, sehr interessant fand. Wie geht man denn jetzt vom Start zum, in Anführungszeichen, Individualtraining zu ein bisschen größeren Spielformen? Ist dann das Ende immer, okay, es gibt ein Abschlussspiel 5 gegen 5 oder es gibt 3 gegen 3 Streetball-Turniere, also man muss raus aus der Zone oder wie läuft es dann ab?
Die Antwort ist ja. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt natürlich, gerade im Profibereich, eine Entwicklung dazu, dass du relativ zum Ende des Trainings in Großzahl 5 gegen 5 endest. Das ist aber auch nicht festgeschrieben. Also wir haben auch schon mal Trainings beendet, wo wir gar nicht 5 gegen 5 gespielt haben, wo wir zwischen 5 gegen 5, 3 gegen 3 und wieder 5 gegen 5 hin und her gesprungen sind. Also es muss nicht immer linear auf das Abschlussspiel hinarbeiten. Manchmal, egal ob im Jugendbereich oder im Profibereich, bleibt man vielleicht bei einer Sache hängen, macht die ein bisschen intensiver oder sagt auch, hey, die war so gut, die Intensität war genau da. Wir unterbrechen hier einfach und gehen in einen ganz anderen Bereich, vielleicht zurück zum Individuellen, wenn wir das noch nicht abgearbeitet haben, oder geben eben dann wieder Zeit, mehr zu werfen, weil kommen wieder dahin zurück, werfen ist nur das Wichtigste.
Eine entscheidende Komponente dabei ist wahrscheinlich noch, dass uns Competition auch wichtig ist. Ne? Also Spielform gut und schön, aber an bestimmten Stellen im Training gibt es eine klare Unterbrechung. Es wird ein Wettbewerb eingeführt, es wird klar gemacht, wie zählen wir jetzt Punkte, was wird bepunktet, was wird wie viel bepunktet. Das muss natürlich vorher durchdacht sein, weil wir bestimmte Inhalte einfach hervorheben wollen. Aber wenn es dann soweit ist, dann geht es auch wirklich darum, das Spiel zu gewinnen in den Maßgaben, die halt gemacht wurden. Und ist auch vollkommen klar, dass häufig dann am Ende des Trainings die Competition und die Wettspiele in der Zielgröße, also in 5 gegen 5 gemacht werden. Aber auch da kann es Unterschiede geben, das muss kein ganz normales, nach FIBA-Regeln stattfindendes Basketballspiel 5 gegen 5 zu sein, da kann es auch bestimmte Einschränkungen geben oder bestimmte Bepunktungen, die andere Sachen hervorheben, als nur Körbe erzielen.
Lasst uns mal gedanklich vom Training so ein bisschen wegspringen und Fabian, du hast jetzt einen guten Übertrag schon gemacht, hin zum Thema Talent, auch im Basketball. Weil das auch was ist, das mir gestern aufgefallen ist. Das waren jetzt alles ältere Mannschaften. Normalerweise, wenn wir Videodrehs machen, ist das ja ganz oft eine U10, eine U11, eine U12. Das sind kindlicher. Hier war es jetzt von der U14, glaube ich, bis zur U10, U19 war alles dabei. Ich hatte das Gefühl, hier war sehr, sehr hart. Auch im Nachgang ein neues Urteil sozusagen an Commitment, was die Spieler reingegeben haben. Meine Beobachtung war aber, dass sie vorher, natürlich, die sind auch alle noch mal einen Kopf größer als ich, in meinen 1,76, dass sie alle sehr behäbig sind und dass das alles cool ist, weil Basketball ja auch ein coolerer Sport ist als Fußball, muss man ja auch einfach sagen. Und dann sind die auf dem Platz und dann geht das Training los oder die Übungen gehen los, ist ja kein richtiges Training, was wir da machen. Und dann sind die aber trotzdem on point, sind die da. Und finde ich, sehr, sehr viel Intensität in jeder ihrer Bewegung drin. Und du, Fabian, hast ja zu mir am Ende gesagt, ja, du warst nicht so zufrieden bei allen Durchläufen, weil du gedacht hast, da fehlt die Intensität. Was sind denn so Talentmerkmale von einem Basketballer, wo ihr sagt, hey, neben der Größe wahrscheinlich, was entscheidend sein wird, worauf kommt es denn an, wenn man ein guter Basketballspieler oder Spielerin werden möchte?
Also erstmal waren wir im großen Ganzen schon. In dem einen Stretch hätte ich mir, war natürlich auch ein langer Tag, ne? In dem einen Stretch hätte ich mir gewünscht, dass die Spieler noch so ein bisschen länger mit ein bisschen mehr Fokus auf dem Feld gewesen wären. Ja, du sprichst es an. Also Talentidentifikation, Talentbeurteilung im Basketball ist ein super tricky Thema und ganz, ganz vielschichtig. Ich fange mal mit dem vielleicht offensichtlichsten Punkt an. Die Körpergröße spielt bei uns natürlich eine enorme Rolle. Also Dr. Naismith hat sich entschieden, diesen Ring, diesen Korb auf 3,5 Meter zu hängen. Das bedeutet, Spieler mit einer gewissen Körperfinalhöhe, nämlich wenn sie erwachsen sind, nicht unbedingt der 12- oder 13-Jährige, die haben einen großen Vorteil in dieser Sportart, am Ende erfolgreich zu sein oder haben es auf jeden Fall viel, viel einfacher. Das heißt, in der Talentbeurteilung spielt das schon mal eine große Rolle, herauszufinden, auch schon im Kindesalter, wie groß wird denn ein Spieler? Und zwar, wie gesagt, nicht mit 13. Und da haben wir ganz häufig Kinder, die sehr, sehr auffällig sind mit ihren Leistungen in Jugendspielen, die aber am Ende als Erwachsener vielleicht doch nur 1,76 werden. Und das ist so ein bisschen die Kunst, da früh dahinter gucken zu können, wie groß wird ein Kind am Ende wirklich. Und dann hast du die entscheidenden Merkmale auch schon angesprochen. Natürlich eine gewisse Intensität, und da merkst du schon, ne, dass das widerspricht sich fast, weil ein Kind, was in teilweise in einem Jahr 10, 12, 14 Zentimeter wächst, ist jetzt meistens nicht das intensivste Kind auf dem Feld. Das heißt, auch da wieder eine Mischung in der Beurteilung von Kindern und Jugendlichen zu treffen. Aber da wollen wir auch spielfähige, spielfreudige Kinder, die eine Intensität aufs Feld kriegen, die früh in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und die müssen auch nicht immer alle richtig sein. Aber wir müssen das Gefühl haben, dass Spieler sich mit ihren Entscheidungen auseinandersetzen und dazulernen und einfach eine Kompetenz im Entscheidungen treffen entwickeln können. Und das hat man auch nicht immer. Dann spielt es natürlich bei uns eine große Rolle, und da entwickelt sich was bei dem großen Ganzen hin, dass Athletik immer, immer wichtiger wird, das Feld schnell zu überbrücken, Spieler zu finden, die, wie wir sagen, über dem Ring spielen. Das heißt, einfach die in den Bereichen Sprint und Sprung herausragende Fähigkeiten haben, die dann auch in der Defensive wieder entsprechend helfen, weil man eben viel switchen kann, weil man sehr, sehr positionsungebunden agieren kann. Das sind alles Parameter, die wir versuchen zu beurteilen und das immer auch in einen Kontext bringen mit dem aktuell biologischen Alter eines Kindes und eines Jugendlichen. Wir haben mittlerweile ein paar Tools, aber es bleibt auch immer ein Stück weit neben aller Objektivität, die wir versuchen in den Bereich reinzubringen, mit Tests, mit Auswertung der Daten, die wir da erheben, auch immer eine gewisse Subjektivität und auch Trainerauge, was da eine große Rolle spielt. Also du hörst schon raus, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, mit dem wir uns auch jedes Jahr aufs Neue befassen und auseinandersetzen und hoffen, dass wir auch da immer besser werden. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
Wenn du das in eine Formel zusammenfassen müsstest, irgendwie so diese drei Faktoren, das sind so, die machen 80% aus?
Das ist eine These oder eine Frage?
Das ist eine Frage.
Ja, ich würde in der Tat die drei Bereiche nehmen. Also einmal körperliche Voraussetzungen, wie groß wird ein Spieler, aber auch insgesamt die Verhältnismäßigkeiten, ne? Beinlänge, Armlänge, also Wingspan, wie lang sind die Arme, wie groß sind die Hände, spielt für uns eine große Rolle. Der zweite wichtige Faktor auf jeden Fall die Athletik. Also wenn ich es wirklich in den absoluten Top-Profibereich schaffen möchte, dann muss ein Mindestmaß an Athletik vorhanden sein, weil bestimmte Sachen dann auch nicht mehr kompensierbar sind. Und das Dritte ist wahrscheinlich in der Tat das Entscheidungsverhalten und ob man eine gewisse Spielfähigkeit gelernt hat. Und die geht in der Regel oder die Ausbildung dieser Spielfähigkeit auch nicht mit 16, 17 los, sondern halt auch schon teilweise im Kindesalter. Wie bin ich rangeführt worden an Sport? Über die Altersbereiche U8, U10, U12, da werden jeweils in den goldenen Lernfeldern wichtige Impulse gegeben, wie gut ich wirklich auch im Bereich Entscheidung treffen und Spielfähigkeit werden kann. Und das sind für mich die drei großen Bereiche, die einen Einfluss haben.
Gibt es da auch so Freaks, wo man sagen kann, die haben bis sie 16 waren, so ab und zu mal mit den Kumpels auf dem Hartplatz gespielt und kommen dann zu euch und zerbomben alles? Oder ist das eher eine Ausnahme? Also ist das schon so durchstrukturiert, dass du sagst, gibt es eigentlich nicht mehr?
Also ich glaube, die eine der größten deutschen Quereinsteigergeschichten ist ja Dirk Nowitzki. Ne? Also ich glaube schon, dass Spieler entweder aus anderen Sportarten im Basketball einen relativ einfachen Einstieg haben. Ne? Und wenn sie diese Voraussetzungen, die Fabian gerade angesprochen hat, wenn auch vielleicht in einer anderen Sportart gelernt zum Thema Entscheidungsverhalten, ne, bei uns relativ gut mit dem gewissen Engagement einbringen können. Zum weiteren Beispiel gibt es ja auch mehr und mehr in Deutschland die 3x3, also die Streetball-Szene, die sich entwickelt. Und auch da gibt es am Landesstützpunkt in Hannover 3-4 Jungs, die über das ganze Jahr beispielsweise ausschließlich 3x3 Streetball trainieren, die aber, wenn sie hier in die 5-gegen-5-Halle kommen würden, mit Sicherheit nicht nur athletisch, sondern auch vom Entscheidungsverhalten zu den besten Jungs gehören würden. Also ich glaube, das kann man universell sehen.
Okay. Jetzt gehört ja zu einem Talent und ein Talent entwickeln. Auf der einen Seite ist Talent selber dazu. Und da habe ich jetzt gelernt, okay, Größe ist ein wichtiger Faktor. Irgendwie die athletische Voraussetzung und dann vielleicht auch die Lernfähigkeit, beziehungsweise Lernfähigkeit führt ja dann zu einer besseren Entscheidungsverhalten, dessen Spieler braucht auf dem Platz. Die andere Seite, neben dem Umfeld, das würde ich jetzt mal ausklammern, weil wir keine Eltern da haben, ist ja der Trainer. Wenn ihr jetzt mal auf den Fußball blickt und sagt, was könnte ihr vom Fußball lernen in der Trainerrolle und was glaubt ihr, könnte der Fußballtrainer von euch in eurer Rolle als Basketballtrainer oder als Talent- oder Lernbegleiter lernen?
Also ein Feld, was ich auch schon während meiner Zeit beim DBB als Bundestrainer beleuchtet habe, habe ich auch mal einen Vortrag gehalten bei Mainz 05 im NLZ damals, ist die Rolle von Individualtraining oder Kleingruppentraining bei uns im Basketball. Ich glaube, dass das etwas ist, was nicht so verbreitet ist im Fußball, womit wir aber über die letzten Jahre auch wieder natürlich geprägt über Dirk Nowitzki, der ganz, ganz viel individuell trainiert hat mit seinem Trainer, was sich etabliert hat im Basketball und was wir auch nutzen, aber wir sind da nicht der einzige Verein in Deutschland. Das spielt einfach eine große Rolle in der Ausbildung von Spielern, auf eine höhere Anzahl von Wiederholungen zu kommen, ganz explizit an Situationen, an Techniken zu arbeiten, die der Spieler jetzt in der Phase seiner Entwicklung braucht, die notwendig sind, um sein Gesamtspiel auf das nächste Level zu heben. Das ist etwas, was beim Fußball, glaube ich, nicht so verbreitet ist. Zumindest sagen das die Fußballtrainer, mit denen ich zu tun habe, wo die auch teilweise ein bisschen neidisch zu uns rüberschauen, wo ich mir aber auch manchmal denke, ja, aber mach doch einfach. Also es ist ja im Prinzip alles da. Ne? Es ist Platz ist da, Bälle ist da, teilweise auch die Ausstattung im Fußball an Trainern und an Menschen um die Teams drumherum ist ja wirklich groß und teilweise auch viel Hauptamtlichkeit und Professionalität in den NLZs. Also ich glaube, da ist vielleicht eine Nische, wo man im Fußball noch ein bisschen sich was abkupfern könnte.
Obwohl ich da, muss ich reingrätschen, es wird schon deutlich mehr, das Thema, aber ganz oft ist es auch irgendwie einfach nur wieder so ein Scheinargument, weil viel zu wenig im im Mannschaftstrainingskontext individualisiert trainiert wird, beziehungsweise auch gecoacht wird.
Eine wichtige Komponente, das ist jetzt vielleicht in dem Kontext ein komisches Wort, aber ist am Ende auch da habe ich zum Beispiel auch mit den Mainzer Trainern damals drüber gesprochen, ist die Intimität einer Individualtrainingssituation. Und das ist tatsächlich etwas, womit sich die Fußballer so ein bisschen schwer getan haben. Aber ein Umfeld zu schaffen, dass ich als Trainer auch alleine mit einem Spieler in eine Situation gehen kann und sehr, sehr offen über Schwächen und Ansätze diskutieren kann, wie machen wir dich jetzt besser, ohne dass der Spieler Angst hat, dass er falsch bewertet wird oder dass da eine Information dabei ist, die sein Trainer nicht kriegen soll. Also das ist, glaube ich, was mehr so atmosphärisch im Fußball ein bisschen anders gehandhabt wird, gerade wenn man so in den Leistungsbereich guckt. Im Basketball hat man das schon eher, dass Spieler auch sehr, sehr nah dran an den Trainern sind, die auch individuell mit ihnen arbeiten und da auch eine große Offenheit von beiden Seiten ist, den Prozess gemeinsam zu steuern.
Ja, da würde ich dich gerne, Stanley, weil es mir gestern aufgefallen ist, in deinem Umgang auch mit den Spielern, vielleicht kannst du weg von dem Individualtraining, also von dem Organisatorischen, was die Trainerrolle angeht im Umgang mit Talenten.
Also grundsätzlich sehen wir den Trainer einfach mehr als Helfer und als Berater. Ne? Wir wollen weggehen von diesem etwas altmodischen Marionettenspielerbild, dass der alle Strippen zieht und die Spieler tanzen und am Ende gewinnen sie was und der Trainer sagt, ha, guck mal, was ich hier alles Tolles kann. Ne? Natürlich sind wir ein nicht unwesentlicher Teil. Wir bringen die Übungen mit, wir leiten das Training an, wir versuchen so gut, wie es uns irgendwie funktioniert, Fehler zu korrigieren und zu helfen. Aber wir nehmen erstmal einen großen Schritt zurück, weil das ist deren Training, das Training der Spieler und nicht unseres. Was wir für Tools nutzen, ist wahrscheinlich einmal das Coaching on the fly. Ja, dass wir eher während die Übung läuft von Spieler zu Spieler hüpfen, kleine Einzelkorrekturen mit auf den Weg geben und möglichst nie den Flow des Trainings unterbrechen. Wenn wir eine Variation reinbringen wollen, dann machen wir das natürlich. Wenn wir ein Gruppenfeedback haben, weil einfach wiederkommende Fehler auftreten, klar. Aber wir versuchen so wenig wie es geht in das Training einzugreifen und uns einfach mal zurückzunehmen und vielleicht auch mal gar nichts zu sagen. Denn am effektivsten, und ich habe es am Anfang ja schon angeteasert, sind wirklich die Momente, wo wir sagen, okay, kurz Pause, vielleicht stellen wir eine Frage, mit der wir die Jungs dann auf den Weg schicken sozusagen. Oder wir sagen auch einfach mal, was habt ihr in den letzten 5 Minuten wahrgenommen? Was hat gut funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Oder geht einfach zusammen, besprecht die letzten 5 Minuten, was ist euch aufgefallen, um den Spielern so mehr das Zepter in die Hand zu geben. Und dann sollen die sich untereinander unterhalten. Die sollen auch, was dann am Ende Thema Rollenverteilung angeht, sich in ihren eigenen Rollen weiterentwickeln. Und grundsätzlich geht es darum, als Trainer einen großen Schritt zurückzunehmen und das Wort mehr in die Mannschaft reinzugeben.
Lasst uns mal zum Abschluss drüber sprechen. So euer Blick von außen auf die deutsche Fußballlandschaft, gerne auch auf den Leistungsbereich im Nachwuchs. Was beobachtet ihr da? Und vielleicht würdet ihr es ein Stück weit auch bewerten. Ist ja auch klar, dass ihr das nicht alles rein objektiv bewerten könnt und dass ihr euch da erhöht. Aber es ist ja immer interessant, Talentförderprogramme von außerhalb zu sehen und diese Bewertung quasi auf sein eigenes zu übertragen. Was sind da Punkte, die euch auffallen, die ihr geil findet, die ihr anders machen würdet, die ähnlich sind, wo ihr einfach was loswerden möchtet?
Ja, du hast schon gesagt, ich will gar nicht in diese Rolle reinkommen, da irgendwas zu bewerten. Also davon haben wir letztendlich doch viel zu wenig Ahnung vom Fußball und auch von der Struktur, letztendlich auch ja von der Kultur, die auch im Fußball herrscht, die sich schon, glaube ich, auch vom Basketball ein Stück weit unterscheidet. Ich persönlich bin immer ja super glücklich, wenn ich was aus dem Fußball aufschnappe. Und wie gesagt, da steht es mir gar nicht zu, das irgendwie einzuordnen oder zu bewerten, aber die Fragestellung oder die Problematik auf den Basketball zu übertragen. Und da haben wir dann doch immer wieder eine Schnittmenge, dass es Sinn macht, kritische Fragen aus dem Fußball auch auf den Basketball zu übertragen. Und das ist was meine Arbeit ungemein bereichert und auch viele Kontakte in den Fußball hinein mir immer wieder gezeigt haben, dass die Problemstellungen doch ähnlich sind. Und das ist einfach eine tolle Geschichte für mich und eine sehr, sehr gute Orientierung.
Gibt es eine konkrete Sache, die du als letztes aus dem Fußball übernommen hast, die du, weiß nicht, wo du ins Trainerbüro gelaufen bist und gesagt, boah, Jungs, die sind so viel cleverer im Fußball, als wir überhaupt machen.
Na, das passiert häufiger. Also keine Ahnung, irgendwelche Fortbildungsvideos von Fußballtrainern angeschaut und gesagt, ja, die Spielform versuchen wir jetzt mal so oder so ähnlich in die Halle zu übertragen. Das gibt's schon. Es gibt aber auch strukturelle Fragestellungen. Ich weiß, während meiner Bundestrainerzeit beim DBB habe ich viel Austausch gehabt, auch mit Damir Dugansic vom DFB, der mir auch, ich sag mal, sportpolitisch und strukturell die gleichen Problemstellungen wiedergespiegelt hat. Rolle der Landesverbände, der Auswahlmannschaften, Vereine versus Verbandsarbeit. Also es gibt Parallelen in allen Bereichen. Ich glaube, wichtig ist, dass man offen damit umgeht, dass man das auch immer wieder als Anlass nimmt, die eigene Situation zu überdenken und vielleicht auch den einen oder anderen Ansatz oder Lösung abzukupfern aus einer anderen Sportart. Das ist vielmehr das, was für mich im Zentrum steht.
Ja, ich tue mich natürlich auch schwer, die beiden Sportarten miteinander zu vergleichen, weil wir im Fußball natürlich einfach über den Nationalsport sprechen, in allererster Linie, und das Geld und die damit einhergehenden Erwartungen, ja, und der Druck und ganz andere sind als in der normalen Randsportart Basketball. Ich glaube, ich kann es so formulieren, dass ich ganz froh bin, dass unsere Jungs in einem Basketballkontext groß werden und sich entwickeln, weil natürlich spielt Leistungsdruck und auch mal der Moment, wo du sagst, hey, wir müssen jetzt gewinnen, weil das gehört nun mal zu der Entwicklung eines Jungprofis dazu, spielt natürlich bei uns auch eine Rolle. Aber ich glaube, dass wir in einer sehr komfortablen Position sind, wo wir den Druck etwas rausnehmen können, wo es weniger Druck von Beratern, Eltern, den Medien gibt, wo wir einfach, wie du so schön sagst, hier in unserer Halle im sehr kleinen Kreis einfach hart arbeiten können und die Außengeräusche ein bisschen wegnehmen können. Das freut mich auf jeden Fall.
Und trainingsinhaltlich, hast du da was, wo du das letzte Mal gesagt hast, boah, das muss man jetzt aus dem Fußball oder das muss ich für mich als Trainer oder das muss ich für meine Trainingsstruktur oder hast du da ein Beispiel, das dir in den Kopf kommt?
Ich glaube, ein Beispiel, was mir jetzt direkt in den Kopf kommt, ich würde behaupten, auf eurer Plattform heißt es das Drei-Farben-Rondo. Und das ist ein Beispiel für mich, wie im Fußball eine Übung nie aufhört. Es gibt immer eine Umschaltkomponente. Es gibt das nächste Team, was bereit ist. Es gibt eine Zielsetzung, die ganz klar ist und wo jeder einfach mitarbeiten kann. Und das macht mir immer Spaß, wenn gerade wir im Basketball, wo wir uns ja ein bisschen zurücknehmen wollen, zumindest bei den Hamburg Towers, und die Übung sprechen lassen wollen, ja, dass wir Übungen finden, die einfach sind, Übungen finden, die leichte Regeln haben, die schnell verstanden sind, die immer weitergehen, wo man eben nicht unterbrechen muss, wieder neu anfangen muss und wo man dann eben dieses Coaching on the fly, ne, die Biene, die von Blume zu Blume fliegt, einfügen kann, ne, weil dann hast du halt wirklich die Möglichkeit, die Jungs trainieren zu lassen oder die Mädels und deinen Job außenrum zu machen in den einzelnen Korrekturen.
Stanley, Fabian, vielen Dank für eure Zeit. Wenn man jetzt Bock auf Hamburg Towers hat und sich das angucken möchte und irgendwie mal reinschnuppern möchte oder Kontakt zu euch aufnehmen möchte. Ich weiß, wir haben viele NLZ-Trainer, Verantwortliche, die auch den Podcast hören. Wie macht man das am besten?
Ja, bei euch auf der Plattform wird eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein. Im Zweifel kommen die früher oder später dann bei mir an. Also wir wären super happy über Austausch in den Fußball hinein. Wer Interesse hat, bei uns reinzuschauen, zu hospitieren, sich Trainingseinheiten anzuschauen, wir haben hier offene Türen. Andersrum nutzen wir auch immer wieder die Gelegenheit, in den Fußball ein bisschen hineinzuschauen. Wir waren zuletzt bei eurer Fortbildung beim FC St. Pauli. Wir haben jetzt im Juli einen Termin anstehen mit Red Bull Leipzig, wo wir ein bisschen Austausch betreiben. Also wir sind da schon mittendrin. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Womöglich dauert es ein paar Tage, aber wir melden auf jeden Fall zurück. Und wer Interesse hat, kann gerne bei uns reinschauen.
Super, dann bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auf euer Feedback zu den Videos und ob wir tatsächlich Advanced Basketball voll und ganz ins Leben rufen sollen. Bis zum nächsten Mal.